Herzlich willkommen, hier ist Ursula Weidenfeld und hier ist Tonspur Wissen.
Die aktuelle Grippewelle ist in der Inzidenz etwas höher, als wir in den Jahren vorher gesehen haben, aber immer noch im Rahmen dessen, was eben vorher auch detektiert wurde. Die meisten Erreger, die aktuell zirkulieren, sind Influenza A- und B-Viren, aber immer noch ein Kleinteil auch RSV-positiv und auch SARS-CoV-2 ist immer noch zu kennzeichnen.
Wie gefährlich ist die Grippe in diesem Jahr? Fragen wir eine Expertin, fragen wir Gülşah Gabriel.
Tonspur Wissen. Endlich die Welt verstehen. Ein Podcast von Rheinischer Post und Leibniz-Gemeinschaft.
Jede Woche suchen wir ein neues Thema aus der Wissenschaft und wir finden ja auch jede Woche eins. Und dazu auch immer noch eine Expertin oder einen Experten, der oder die uns alles erklärt. Das ist Tonspur Wissen. Und wenn Sie oder ihr auch eine Frage habt, ein Thema oder auch nur ein ungelöstes Rätsel auf dem Berg des Unerforschten, schickt die Frage an tonspur@rheinische-post.de oder postet sie einfach in den Kommentaren oder gebt uns Lob oder Tadel. So oder so, wir freuen uns und sagen Dankeschön. Irgendwie ist es ja jedes Jahr dasselbe. Erst kommt der Karneval, dann kommt die Grippe und dann lauert, und das ist in diesem Jahr ganz besonders, vielleicht auch schon die nächste Pandemie. Dieses Jahr sind von den üblichen Grippe- und Infektionskrankheiten vor allem Kinder schwer betroffen und wir wollen wissen, warum das so ist. Wir haben dann gefragt, wie gefährlich die Vogelgrippe ist, die in den USA bereits jetzt Menschen infiziert. Und natürlich wollte ich wissen, ob wir auf die nächste Pandemie besser vorbereitet sind, wenn sie dann kommen sollte. Gülşah Gabriel hat mir die Antworten gegeben und sie leitet die Abteilung Virale Zoonosen am Leibniz-Institut für Virologie und ist außerdem Sprecherin des Leibniz-Labs Pandemic Preparedness, One Health, One Future, was so viel heißt wie: Wir wollen uns jetzt auf Pandemien vorbereiten, weil wir wissen, dass nur wenn wir Gesundheit ganzheitlich betrachten und erforschen, auch eine ganzheitliche Zukunft möglich ist. Das ist ja in diesen Tagen aus verschiedenen Gründen eine besondere Herausforderung, aber über die virale Herausforderung rede ich jetzt mit Gülşah Gabriel. Hallo Frau Gabriel.
Hallo Frau Weidenfeld.
Frau Gabriel, wir wollen über Grippe und andere Krankheiten, virale Krankheiten, Viruserkrankheiten sprechen. Wie schlimm ist die Grippewelle in diesem Jahr?
Die aktuelle Grippewelle ist in der Inzidenz etwas höher, als wir in den Jahren vorher gesehen haben, aber immer noch im Rahmen dessen, was eben vorher auch detektiert wurde. Die meisten Erreger, die aktuell zirkulieren, sind Influenza A- und B-Viren, aber immer noch ein Kleinteil auch RSV-positiv und auch SARS-CoV-2 ist immer noch zu kennzeichnen.
Da müssen wir jetzt mal ganz kurz, da muss ich Sie ganz kurz schon unterbrechen und fragen, ob Sie uns das auch auflösen können. Influenza A und B, was ist der Unterschied?
Genau, Influenza A-Viren, das sind die Erreger, die einen breiten Wirtstropismus haben. Das sind die, die auch große Epidemien und Pandemien auslösen. Also nur Influenza A-Viren sind in der Lage, Pandemien auszulösen.
Und Influenza B?
Genau, Influenza-Aviren, die zeichnen sich eben durch diese hohe Wandelbarkeit aus, weil sie eben unterschiedliche Wirte auch infizieren können. Und Influenza-B-Viren sind primär auf den Menschen fokussiert. Das heißt, sie infizieren Menschen und sind in der Regel nicht im Tierreich. Und haben auch weniger Wandelbarkeit, deswegen lösen sie auch bislang zumindest nicht Pandemien aus. Aber beide kurzzirkulieren und beide können zu erheblichen Erkrankungen bei Menschen führen.
Und warum sind Kinder und Jugendliche so stark betroffen?
Ja, aktuell scheint die Inzidenz vor allem bei Kleinkindern, also 0- bis 4-Jährigen, sehr hoch zu sein, aber insgesamt auch bei den Jugendlichen bis 14 Jahre. Die Erkrankung ist ja durch viele Faktoren beeinflusst. Eines dieser Faktoren ist natürlich der Immunschutz, den wir haben. Die Influenza-Impfung ist für Menschen mit einer Grunderkrankung oder für Menschen über 60 Jahre empfohlen. Und Kinder sind in der Regel weniger geimpft und haben einen geringeren Impfschutz. Und ältere Menschen sind natürlich nicht nur durch die Impfung geschützter, sondern auch durch die Infektion, die sie in der Vergangenheit durchgemacht haben, so dass wahrscheinlich all diese Faktoren dazu beitragen, dass die Älteren weniger Inzidenz zeigen, dafür aber eine erhöhte Erkrankungsschwere durchaus zeigen können, vor allem wenn Risikofaktoren damit verbunden sind. Und bei Kindern sieht man eben die hohe Inzidenz erstmal.
Das heißt, Kinder haben eben noch nicht genug Abwehrstoffe gegen das, was da im Moment zirkuliert. Werden die denn in diesem Jahr besonders krank?
Die Arztbesuche, die scheinen dieses Jahr tatsächlich etwas höher zu sein als in den Jahren vorher, sind aber immer noch im Rahmen dessen, was man die Jahre vorher und auch vor Corona gesehen hat. Also es ist, wir sind mitten in der Grippewelle, aber es ist nicht besorgniserregend.
Jetzt haben Sie eben gesagt, es gibt auch noch viele Erkrankungen mit RSV. Das ist das, was in den letzten Jahren besonders ganz kleine Kinder betroffen hat und ja auch zum Teil zu dramatischen Situationen in den Krankenhäusern geführt hat. Wie sieht's da in diesem Jahr aus?
Tatsächlich scheint aktuell RSV sehr stark bei den 0- bis 4-Jährigen vorzukommen. Da ist die Inzidenz besonders hoch, die dann natürlich auch mit schweren Atemwegserkrankungen und Krankenhausaufenthalten durchaus assoziiert sein können.
Und dann haben wir immer noch Corona, also Covid-19, SARS-CoV-19. Wie ist da die Lage?
Genau, SARS-CoV-2 ist der Erreger, genau, Covid-19 ist die Erkrankung, scheint aktuell, also zu dieser Kalenderwoche nach den Inzidenzdaten des Robert-Koch-Instituts etwas geringer zu zirkulieren, also unter 5% im Vergleich zum Beispiel zu Influenza-Viren mit über 60%.
Wir haben jetzt über die aktuelle Grippewelle gesprochen und Sie sagen, das ist zwar deutlich bemerkbar und die ist jetzt gerade auch auf dem Höhepunkt, aber nicht schlimmer eigentlich als in den letzten Jahren auch und auch die Erkrankungen verlaufen nicht schwerer als in den letzten Jahren. Wir haben aber ja einen weiteren Virus oder eine lauernde Pandemie in den USA. Da geht es um die Vogelgrippe. Können Sie erklären, wie da der Stand der Dinge ist?
Ja, das H5N1-Virus, was zu den hochpathogenen Avian Influenza-Viren gehört, und zwar zu den Influenza-A-Viren,
hat. Also auch ein Grippevirus.
Also auch ein, genau, Grippevirus, ein Influenza-Virus und ein Influenza-A-Virus, kommt ursprünglich aus den Tieren und kann aber durch Überspringen von Artengrenzen von Tier auf den Menschen übergehen. Und das H5N1-Virus ist ja bereits pandemisch in Wildvögeln. Wildvögel sind eigentlich das Reservoir von Influenza-Viren. Und in der Regel werden sie infiziert, erkranken aber nicht an der Influenza. Können aber, weil eben viele Zugvögel darunter sind, das Virus über Tausende von Kilometern weitertragen. Und gelegentlich kann das Virus dann von Wildvögeln auf domestiziertes Geflügel übertragen werden. Das sehen wir dann anhand der großen Infektion im Geflügelbestand.
Also bei Hühnern.
Bei Hühnern, genau. Und deswegen nennt man ja auch H5N1 hochpathogene Aviäre-Influenza-Viren oder auch Auslöser der klassischen Geflügelpest. Das heißt, die Hühner, die infiziert werden, die verenden dann auch innerhalb von ein paar Tagen an H5N1.
Können Sie mir mal erklären, wie das übertragen wird? Weil eigentlich denkt man ja, also Grippe wird doch normalerweise übertragen, indem man sich anhustet oder durch so eine Tröpfcheninfektion. Also man braucht irgendwie die Atemluft des Erkrankten, damit man selber auch erkrankt. Jetzt kann man sich schwer vorstellen, dass Zugvögel sich erstmal anhauchen, bevor sie dann krank vom Himmel fallen. Wie geht denn da die Infektion?
Genau. Beim Menschen ist die Influenza-Übertragung verläuft eben primär, wie Sie es gesagt haben, über das Atmen, über das Niesen, also über Aerosole. Im Tierreich Vögel untereinander infizieren sich primär fäkaloral. Das ist die Infektionsroute.
Und das heißt, fäkal sind die Exkremente, die dann von anderen Tieren gefressen werden oder aufgenommen
werden. Über das Wasser, genau, dann aufgenommen werden, richtig. Und primär infiziert und repliziert das Virus in den Vögeln, im Gegensatz zu Menschen, sich im Darm. Und beim Menschen ist es dann die Lunge. Und der Weg die Lunge infizieren zu können, der ist schon, da muss man schon einige Barrieren durchbrechen. Das heißt, das Virus muss sich so verändern, dass es tatsächlich an die Rezeptoren in der humanen Lunge auch andocken kann. Also es muss die Rezeptoren erstmal erkennen, andocken und dann in die Zelle seinen Weg durchschreiten. Und das passiert eben sukzessive mit der Adaptation von Wirt zu Wirt. Und wenn man zurückschaut auf die vergangenen Pandemien, ne, wir haben ja 5 respiratorische Pandemien in den letzten 100 Jahren erlebt. Und 4 dieser respiratorischen Pandemien wurden durch Influenza-A-Viren ausgelöst. Und das Novum hatten wir dann jetzt durch SARS-CoV-2 zuletzt. Wenn wir da zurückschauen, 1918 gibt es durchaus Hinweise, die sagen, dass das Schwein als Zwischenwirt fungiert hat, bevor das Virus sich dann so verändert hat, dass es die humane Lunge infizieren konnte. Und dem Schwein kommt eine besondere Rolle in der Influenza-Ökologie vor, weil Schweine haben in der Lunge sowohl Rezeptoren, die humane Influenza-Viren erkennen, wie aber auch aviäre Influenza-Viren erkennen. Und wird so eine Schweine-Lungenzelle durch beide Viren gleichzeitig infiziert, dann kann sich das Genom vermischen und potenziell eben ein neuer Erreger entstehen, der die humane Lunge erkennen kann und wir aber keine Immunität in der Bevölkerung haben. Das heißt, wenn wir immunologisch naiv sind in der Bevölkerung, dann kann das Entstehen eines solchen Erregers die nächste Pandemie auslösen.
Also nochmal ganz kurz, damit wir das auch alles zusammenkriegen. Also wir haben zuerst darüber gesprochen, dass die Vogelgrippe oder dass Wildvögel die Tiere sind, in denen Influenza-A-Viren neu sich zusammensetzen und dann eben potenziell gefährlich werden. Diese Wildvögel infizieren nach und nach andere Wildvögel, aber dann irgendwann auch domestiziertes Geflügel, also Hühner, Gänse, alles, was in Ställen gehalten wird. Und gefährlich wird es, wenn das Virus vom, also richtig gefährlich für alle wird es, wenn das Virus vom Geflügel auf das Schwein übergeht, weil das Schwein so eine Art Inkubator und Neuzusammensetzer von Viruserkrankungen ist. Also ein Schwein, das schon ein Virus hat, das mit dem Menschen korreliert oder kooperiert, wie auch immer, und dann ein Vogelgrippevirus sich einfängt und in diesem Schwein dann beide sozusagen sich neu zusammensetzen und vermischen, das kann dann der Urknall der neuen Pandemie sein. Sie haben eben noch das Wort Tropismus erwähnt. Das ist der Ort oder der Platz, an dem sich Viren besonders stark vermehren können. Also eben bei Geflügeln im Darm, bei Menschen oft in der Lunge. Genau. Ist das so jetzt richtig oder habe ich da was verpasst?
Hervorragend zusammengefasst. In den Wildvögeln haben wir die breiteste Form der Influenza-Viren, also ganz, ganz viele. Und mit jedem Adaptationsschritt und mit jedem Atemsprung wird der Bottleneck immer enger. Und wenn dann wir auf einen Zwischenwirt übergehen, das Virus, auf einen Zwischenwirt übergehen, was ein Säuger ist, ne? Wir sind ja auch Säuger, dann ist natürlich die Artengrenze und die Artenbarriere wird immer kleiner. Und die Viren, die da entstehen, werden auch in der Linie relativ scharf sozusagen. Die bekommen dann ganz spezifische Mutationen, was dann den Sprung auf den Menschen erleichtert.
Und jetzt sind wir schon weiter. Also diese H5N1, das Virus in den USA ist also nicht nur schon im Hausgeflügel und nicht nur schon bei den Schweinen, sondern es ist jetzt schon auch bei den Kühen und in der Milch.
Ja, also es ist primär noch nicht stark in der Schweinepopulation etabliert. Aber was jetzt besorgniserregend ist, es ist nochmal ein Säugerwirt. Das heißt, die Barriere zu uns wird immer kleiner. Und was jetzt ganz neu ist, ist, dass wir einen komplett neuen Wirt haben. Einen Wirt, den wir vorher noch gar nicht gesehen haben. Wir kennen in der Influenza-Evolution, in der Influenza-Ökologie keine Milchkühe als klassische Zwischenwirte. Und jetzt muss man sich natürlich die Frage stellen, was ist da passiert? Wie ist das Virus überhaupt in die Kühe gegangen?
Und gibt es da schon eine Antwort?
Es gibt eine erste Arbeitshypothese. Das sind die Studien, die unter anderem vom Friedrich-Löffler-Institut durchgeführt wurden. Und da ist die Arbeitshypothese, dass das Virus über infiziertes Melkgeschirr, wahrscheinlich durch Exkremente von infizierten Vögeln, dann über das, an das Euter übertragen wurde. Im Euter, das haben die Forscher gezeigt, gibt es Rezeptoren für die Avian-Influenza-Viren. Das heißt, die können relativ gut an die Rezeptoren im Euter andocken und sich sozusagen den Weg dann hinein in das Gewebe schaffen. Das ist die aktuelle Hypothese. Vom infizierten Melkgeschirr in das Euter und die Tiere erkranken. Ich glaube aber, das ist nur ein Teil der Geschichte, weil was wir im Moment sehen, sind ja nicht singulär infizierte Tiere, Rinder, sondern wirklich ganze Herden, die positiv sind. Und wir sehen, und wenn man über Rinderherden spricht in den USA, das sind nicht 100 Tiere oder 1000 Tiere, sondern je nach Bundesstaat können das auch 100.000 Tiere sein, die auf einmal erkranken. Und wir sprechen auch nicht über einen Infektionsausbruch in einem Bundesstaat, sondern in mehreren Bundesstaaten. Das heißt, es liegt schon nahe, dass das Virus sich so weiter verändert hat, dass es eventuell von Kuh zu Kuh übertragen werden kann. Und da haben wir eben noch relativ wenig Information, wie das passiert. Und das wäre eben auch...
Also es ist nicht mehr so, dass es nur... Also das Virus nur im Euter sitzt und sich da vermehrt in einer Kuh, sondern ganz offensichtlich es so ist, dass andere Wege der Infektion noch da sind.
Das ist die Spekulation, weil man sich eben sonst sehr schwer singuläre Euterinfektionen so erklären kann, dass sie wirklich so viele Tiere in ganz, ganz unterschiedlichen Bundesländern erklären. Das ist meine Spekulation. Aber wir bekommen natürlich auch sehr wenig Informationen. Wie weit hat sich das Virus verändert? Und sehen wir jetzt schon Mutationen, die in Richtung Mensch sozusagen ihren Weg bahnen können? Und da gibt es schon durchaus jetzt wieder erste Hinweise. Wir sehen Mutationen, die klassischerweise vorkommen, wenn das Virus an die Lunge adaptiert. Die sind schon da. Es gibt andere Kollegen, die auch publiziert haben, dass erste Varianten entstehen, die den humanen Rezeptor auf der Lunge erkennen können. Das sind alles so doch sehr besorgniserregende Signale.
Es sind ja inzwischen auch schon, ich glaube, fast 100 Menschen an diesem Virus erkrankt. Also die Barriere ist übersprungen. Was noch nicht passiert, ist, dass Menschen sich gegenseitig infizieren.
Genau, also man spricht von sozusagen zwei Phasen, Evolution, Adaptation bei Influenza-Viren. Die erste Phase ist Tier zu Mensch, das ist passiert. Die zweite Phase ist die Mensch-zu-Mensch-Adaptation und dann passiert genau das, was Sie vorhin gesagt haben, die Veränderung des Virus so, dass es nun effizient über die Atemwege, über das Atmen und Niesen von Mensch zu Mensch übertragbar werden kann. Und diese Phase ist wichtig für das Entstehen von Pandemien. Weil wenn das, ansonsten bleibt das Virus ja lokal begrenzt, aber wenn es von Mensch zu Mensch übertragen werden kann, dann kann das Virus eben auch sehr große Populationen infizieren und so die nächste Pandemie auslösen, weil wir alle sind gegen H5N1 nicht immun.
Bei Corona war immer die Frage, ob und wie das Virus in den oberen Atemwegen sitzt. Warum ist das wichtig? Da gab es ja vorher Varianten, die eher in der Lunge sich vermehrt haben. Die waren offenbar nicht ganz so gefährlich. Was macht den Unterschied?
Genau, das ist bei Influenza relativ gut erforscht und scheint hier ein gutes Modellbeispiel zu sein. Wenn das Virus von Tier auf den Menschen übergeht, dann hat es den humanen Rezeptor, der primär ganz oben liegt, noch also in den oberen Atemwegen liegt, erkennt die Rezeptoren in den oberen Atemwegen noch nicht so stark, sondern primär den Avian-Rezeptor noch, der aber tief in der Lunge sitzt. Das heißt, die Infektionen über eine große, wahrscheinlich über die Exposition mit einer großen Viruslast, die finden primär in den unteren Atemwegen statt. Die verlaufen oder die können sehr schwer verlaufen, sind aber dafür nicht so stark von Mensch zu Mensch übertragbar. Wenn sich aber das Virus so verändert, dass es eben in den oberen Atemwegen sitzt, weil es jetzt den humanen Rezeptor erkennen kann, die primär eben oben in den oberen Atemwegen exprimiert werden, dann kann das Virus sehr stark über die Luft und über das Atmen von Mensch zu Mensch übertragen werden. Dafür verlaufen aber im Vergleich die Infektionen etwas milder. und die Menschen können das Virus weitertragen. Also das ist so eine Waage zwischen Erkrankungsschwere und Transmissibilität, also die Übertragbarkeit des Virus.
Bei der Vogelgrippe sind wir jetzt an diesem Punkt. Wir warten jetzt darauf, dass weitere Säugetiere sich möglicherweise infizieren. Wenn wir auf die Menschen schauen, dann sind jetzt noch vor allem Leute infiziert, die mit diesen Tieren zu tun haben. Wie kann man denn verhindern, dass ein Virus von Tieren auf Menschen übergeht? Gibt es da noch eine Chance oder würden Sie sagen, für H5N1 ist der Zug abgefahren, wir müssen auf die künftigen Pandemien gucken?
Wir arbeiten an, also ich bin ja auch Sprecherin des Leibniz Labs Pandemic Preparedness, One Health, One Future, was vor ungefähr einem Dreivierteljahr inauguriert wurde. Und da arbeiten wir zusammen mit 41 Leibniz-Instituten aus unterschiedlichen Disziplinen. Unter anderem mit den Kollegen, also mit Tiermedizinern, aber auch mit Kollegen aus der Agrarwissenschaft. Ich meine, wir sprechen ja alle über One Health. Wir sagen, One Health ist entscheidend oder sollte das Konzept sein, wie man sich auf künftige Pandemien in einer möglicherweise resilienten Art und Weise vorbereitet sein. Tatsächlich ist aber so, dass One Health sehr wenig gemeinsam gelebt wird. Also der Tiermediziner macht für sich One Health, der Humanmediziner macht für sich One Health. Und wir haben im Leibniz Lab gesagt, nein, wir machen One Health etwas breiter. Wir arbeiten mit den Tiermedizinern, mit den Agrarwissenschaftlern, auch mit den Humanmedizinern und wollen jetzt Konzepte entwickeln, die unter anderem dieses vernachlässigte Gebiet der Pandemieprävention stärkt. Das heißt, was wir machen müssen, ist, wir müssen genauer in die Nutztierhaltung schauen. Wir müssen sehen, dass wir gesunde Tiere züchten. Wir müssen sehen, dass Tiere artgerecht gehalten werden, weil jeglicher Vulnerabilitätsfaktor dort erhöht theoretisch das Infektionsrisiko. Und wir müssen natürlich schauen, wenn Infektionen passieren, dass der Übertrag auf den Menschen beziehungsweise eben die Personen, die direkt in der Nutztierhaltung arbeiten, reduziert wird. Also das ist das Stichwort, dort ist Biosecurity. Und erstmal stellt das so einen Zielkonflikt dar. Ne? Die Tiere sollen frei und gesund gehalten werden, aber andererseits soll man Infektionen auf den Menschen dann direkt unterbinden können. Was man ja primär sagen würde, da muss man die Tiere ja wieder einschließen. Das ist erstmal ein Zielkonflikt, aber genau ein Arbeitsprogramm in unserem Leibniz Lab, dem wir uns widmen, wie zukünftig Stalldesigns eigentlich ausschauen sollten, um die Tiere artgerecht zu halten, aber eben bei möglichen Infektionen weitere Infektionsketten auf den Menschen dann zu inhibieren.
Was Sie sagen, heißt ja, wir müssen sehr früh in sehr großen Bezügen denken. Könnte man aber nicht auch umgekehrt sagen, lasst uns doch sehr früh in ganz kleinen Bezügen denken. Sobald wir ein neues Virus sehen, gucken wir uns an, wie der Impfstoff dagegen aussehen kann und impfen einfach, was das Zeug hält und dann ist gut. Warum macht man nicht den Weg?
Was da passiert ist, also erstmal die Zeit, bis ein Impfstoff zur Verfügung steht. Wir können Glück haben, 6 Monate durch die mRNA-Technologie. Wir können aber auch Pech haben und das Ganze dauert 1 Jahr. Was man nicht vergessen darf, ist, dass Viren, wenn sie aus dem Tierreich kommen, bis sie sich im Menschen so etabliert haben und wenige Varianten entstehen, ne? Am Anfang haben wir diese breiten Varianten, das sind sie eigentlich sehr schwer zu fangen. Also bei Influenza spricht man von einem Moving Target. Wir haben ein Moving Target am Anfang, wenn das Virus eben pandemisch wird. Und ob der Impfstoff, den wir 1 Jahr später generieren, immer noch passt und schützt, ist eine große Frage. Darauf würde ich nicht setzen. Ich glaube, der Weg kann ja nicht sein, dass wir eben durch Schaffen von vulnerablen Tieren neue Erreger produzieren. Und dann die einzige Lösung darin sehen, dass wir dann mit den Impfstoffen sozusagen in einem Wettbewerb gegen die immer neu entstehenden Erreger versuchen anzukommen.
Wenn wir das nicht machen können, das wäre ja so die erste Idee, wir impfen einfach, was das Zeug hält. Und davon ausgehen müssen, dass H5N1, also die Vogelgrippe aus den USA, in eher kürzerer als längerer Frist eine Krankheitswelle, möglicherweise sogar eine Pandemie auslöst. Reden wir dann wieder wie vor 3 Jahren über Schulschließungen, über Zuhausebleiben, über das Schließen von Läden? Oder gibt es inzwischen bessere Möglichkeiten, eine Pandemie schon am Anfang zu bekämpfen?
Im Moment ist es sehr wichtig, auch im Hinblick auf die aktuelle US-Lage, die Influenza-Forschung in Europa zu stärken. Wir sind ja in Deutschland mit sehr wenigen Kollegen schon sehr dünn hier ausgesät, was die Influenza-Forschung betrifft. Und wir brauchen ein stärkeres Europa in vielen Dingen, aber auch in der Influenza-Forschung, weil, wie gesagt, die letzten 5 respiratorischen Pandemien, die wir erlebt haben, 4 davon wurden durch Influenza-Viren ausgelöst. Wir müssen die Forschung dahingehend in Europa stärken, dass wir jetzt auch etwas die aktuelle Lage in den USA, wo die Kollegen, die Influenza-Forscher in den USA eben denen Fördermöglichkeiten gestrichen werden, dass wir da ein Gegengewicht stellen. Ich glaube, das ist ganz wichtig und dazu haben wir ja auch kürzlich einen Kommentar im Lancet publiziert. Wir müssen aber auch darauf achten, vorausschauend, dass wir vielleicht jetzt mit einer H5N1-Pandemie theoretisch rechnen. Aber das Virus ist so wandelbar und es könnte dann zu einem komplett neuen Subtyp kommen, der dann tatsächlich den Artensprung so schafft, dass er von Mensch zu Mensch übertragbar wird. Also Influenza ist auch immer für eine Überraschung gut. Wir müssen dann natürlich auch dahingehend vorbereitet sein, wenn die Infektionswelle kommt und die ersten Menschen infiziert werden, wie können wir vulnerable Gruppen schützen? Und weil das ein Thema ist, was über eine Disziplin, also mehr erfordert als nur eine Disziplin, haben wir das Leibniz Lab Pandemic Preparedness, was ein neues Instrument ist, der Leibniz-Gemeinschaft gegründet, wo die Expertise von 41 Leibniz-Instituten aus der Infektionsforschung, also aus der Virologie, aber auch der Bakteriologie, der Mykologie, der Immunologie, der Ökologie und auch den Wirtschaftswissenschaften und insbesondere den Bildungswissenschaften, jetzt auf einmal das Wissen hier gebündelt wird. Und hier haben wir Arbeitspakete, wo wir darüber sprechen, wie würden wir mit Schulschließungen umgehen. Man kann nicht ausschließen, dass es in Zukunft keine Schulschließungen mehr geben wird. Die Frage ist nur, wie können wir da ein gutes Gleichgewicht schaffen?
Sie haben eben nochmal die US-Lage angesprochen und da frage ich mich, kriegen Sie denn überhaupt die Daten noch? Ich habe gelesen und gehört, dass in den USA jetzt nach der Inauguration des neuen Präsidenten praktisch alle ihre Ansprechpartner gefeuert wurden und man auch gar nicht mehr weiß, wo die sind.
Ja, also man bekommt wirklich sehr, sehr wenig Informationen und wir gehen davon aus, dass es in den nächsten Wochen und Monaten nicht besser wird mit der Informationslage zu H5N1 und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir uns jetzt in Europa stark machen und dass wir uns über Disziplinen hinaus stark machen. Also eine Disziplin allein reicht nicht aus, um sich auf die nächste Pandemie vorzubereiten. Da müssen wir alles, was wir haben, zusammenbringen. Und das auf europäischer Ebene. Ich glaube, nur so können wir ein Gleichgewicht schaffen und uns auf eine unbekannte Gefahr, wenn wir so wenig Informationen weiterhin bekommen, vorzubereiten.
Frau Gabriel, vielen Dank.
Ganz herzlichen Dank, Frau Weidenfeld.
Ja, zu all den beunruhigenden Nachrichten dieser Tage sind das jetzt wahrlich keine besseren Nachrichten, wenn man gar nicht sicher sein kann, ob und was man über den Fortgang der Vogelgrippewelle aus den USA überhaupt noch erfährt. Wir haben mit Dulja Gabriel verabredet, dass wir im Gespräch bleiben. Und sobald es was Neues, Belastbares oder eben auch Alarmierendes gibt, dann reden wir wieder. Und wir reden so oder so in der kommenden Woche wieder. Bis dahin, danke fürs Zuhören. Tschüss, Ihre, Eure Ursula Weidenfeld.